Ich habe mal nachgeguckt, wann ich das letzte Mal hier oben stand. Das ist jetzt schon fast 3,5 Jahre her. Mai 2014. Ich dachte, es sei 15 gewesen. Aber ich freue mich auf jeden Fall, hier zu sein. Danke für die Einladung. Es ist immer wieder schön, mit meiner Frau hier in dieser Gemeinde zu sein. Eure Predigtreihe ist ja der Römerbrief. Und deswegen geht es auch jetzt weiter in Kapitel 14 ab Vers 13. Und ich werde jetzt einfach mal den Text vorlesen. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Ich weiß und bin gewiss in dem Herrn Jesus, dass nichts unrein ist an sich selbst, nur für den, der es für unrein hält, ist es unrein. Wenn aber dein Bruder wegen deiner Speise betrübt wird, so handelst du nicht mehr nach der Liebe. Bringe nicht durch deine Speise den ins Verderben, für den Christus gestorben ist. Es soll doch nicht verlästert werden, was ihr Gutes habt. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Zerstöre nicht um der Speise willen Gottes Werk. Es ist zwar alles rein, aber es ist nicht gut für den, der es mit schlechtem Gewissen isst. Es ist besser, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und tust nichts, woran sich dein Bruder stößt. Den Glauben, den du hast, behalte bei dir selbst vor Gott. Selig ist, der sich selbst nicht zu verurteilen braucht, wenn er sich prüft. Wer aber dabei zweifelt und dennoch isst, der ist gerichtet, denn es kommt nicht aus dem Glauben. Was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Ja, ihr habt wahrscheinlich schon den ein oder anderen Satz zum historischen Kontext des Römerbriefs der Gemeinde in Rom gehört. Deswegen fasse ich mich jetzt hier auch ganz kurz. Rom war einer der größten Diaspora-Gemeinden des Judentums, das heißt eine Gemeinschaft von Juden außerhalb Israels. Da lebten Judenchristen aus aller Welt, Juden aus aller Welt, und die christliche Gemeinde in Rom wurde weit vor Paulus Ankunft in Rom von Judenchristen aus Syrien und Palästina gegründet. Die Heiden in dieser Gemeinde waren am Anfang in der Minderheit und die Judenchristen in der Mehrheit. Dann hat sich in den 40er Jahren ein Kaiser erdreistet, eine sehr repressive, unterdrückende Religionspolitik zu gestalten. Das war der Kaiser Claudius. Und er hat dann 49 nach Christus verfügt, dass alle Juden und Proselyten und auch Judenchristen aus Rom hinausgeworfen werden sollen. Und das berichtet uns auch die Bibel, zum Beispiel in Apostelgeschichte 16, wo davon Aquila und Priscilla die Rede ist. Das sind nämlich genau Judenchristen aus Rom, die hinausgeworfen wurden. Und durch dieses Edikt von Kaiser Claudius, 49 nach Christus, hat sich auf einmal das Ganze gewendet. Da waren dann nicht mehr die Heiden in der Minderheit, sondern die Juden waren aus Rom vertrieben worden. Jetzt sind die Heiden auf einmal die einzigen, die verblieben sind. Und jetzt organisieren die Heiden die Gemeinde mit ihren Prägungen, Erfahrungen, mit ihrem Hintergrund. 54 nach Christus, 5 Jahre später, stirbt der Kaiser Claudius und das Edikt hat keine Wirkung mehr. Das heißt, Juden, Christen und Juden kommen alle zurück nach Rom. In diesen 5 Jahren ist diese Gemeinde aber beträchtlich gewachsen. Und jetzt sind auf einmal die Juden in der Minderheit, die Judenchristen. Dass das natürlich zu Konflikten führt, wenn ich nach 5 Jahren in meine Gemeinde zurückkomme und auf einmal alles anders ist und sich Strukturen verändert haben, Gewohnheiten, ja, die Lieder, die Predigt, das Essen, das Trinken, sich alles geändert hat, dass das ein Nährboden für Konflikte ist, das sollte relativ klar sein. Und in diesem, In dieser Situation schreibt Paulus diesen Text. Ist das für uns von heute von Relevanz? Ich denke schon. Ich möchte mit einem kleinen Beispiel, was ich vom Andreas Fehler aus der FEG geklaut habe, anfangen. Er kommt ja aus dem Siegerland und da war es üblich, dass man auch vor dem Gottesdienst und nach dem Gottesdienst im Prinzip Tabak konsumiert hat. Die hatten da wohl ihre Gemeindefächer und in den Gemeindefächern konnten die dann auch ihre Zigarren reinstecken. Also das gehörte einfach dazu. Im Siegerland haben die Männer, vornehmlich die Männer, Tabak geraucht. Jetzt ist diese Gemeinde nach einer gewissen Zeit, die hatten dann so einen Posaunenchor, dann hatten sie einen Auftritt in Süddeutschland und sind dann mit einem Bus nach Süddeutschland gefahren und haben sich da nichts bei gedacht. Der Bus ging auf und die Rauchschwade entwich. Man durfte damals nämlich noch in Bussen rauchen. Und die bayerische Gemeinde, die saß da oder stand da, hat die Delegation empfangen wollen und kippt fast aus den Latschen. Wie kann das denn sein, dass Christen rauchen? Ja, das hat dann zu ersten Irritationen geführt und abends beim Abendbrot gab es da eine Tischgemeinschaft und wie selbstverständlich in Bayern gab es ein Maß Bier dazu. Und die Siegerländer gucken sich das an und denken sich, meine Güte, wie geht das denn? Wie können denn Christen Bier trinken? Das war ein Kulturkonflikt, der zumindest damals genau dieses Problem illustriert, dass es verschiedene Ansichten gibt, dass es Starke und Schwache im Glauben gibt und dass das einfach nur eine Frage der Perspektive ist. Aber dazu noch mehr. Fangen wir mal an in unserem Predigttext mit Vers 14. Ich habe das mal überschrieben mit überrein und unrein. Ich weiß und ich bin gewiss in dem Herrn Jesus, dass nichts unrein ist an sich selbst. Nur für den, der es für unrein hält, ist es unrein. Hier in Vers 14 ruft Paulus eine jüdische, eine alttestamentliche Kategorie auf. Die Kategorie von rein und unrein. Reinheit und Unreinheit hat sich damals vor allem im Kontext von Tod, von Krankheit, im Kontext von Speisen, im Kontext von Getränken, sexuellen Abnormen und Götzendienst bewegt. Und auf diese Unreinheit reagiert das Alte Testament mit einer ganzen Reihe von Vorschriften und Reinigungsritualen, Opfern und zum Teil mit Distanzierung oder Ausrottung. Und die Funktion dieser Reinheit, dieser Reinheitsvorschriften, die lesen wir im dritten Buch Mose, Kapitel 15, Vers 31. Da heißt es, und ihr sollt die Israeliten bewahren vor ihrer Unreinheit, dass sie nicht sterben in ihrer Unreinheit, wenn sie meine Wohnung unrein machen, die mitten unter ihnen ist. Und im dritten Buch Mose, Kapitel 11, davor heißt es, denn ich bin der Herr, euer Gott, darum sollt ihr euch heiligen, sodass ihr heilig werdet, denn ich bin heilig. Und ihr sollt euch nicht selbst unrein machen an irgendeinem Getier, das auf der Erde kriecht. Denn ich bin der Herr, der euch aus Ägyptenland geführt hat, dass ich euer Gott sei. Darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Also es ist ganz klar, Gott der Heilige erfordert in seiner Nachfolge und in der Beziehung zu ihm Heiligkeit. Wenn wir uns Gott nahen, dann müssen wir heilig sein. Dieses und unrein vor allem. Und diese Reinheit wird dann im Verlauf der Zeit zum Attribut für Heidnisches. Das macht ja irgendwie auch Sinn. Der Jude ist aufgrund der Reinheitsvorschriften, der Reinheitsrituale der Opfer rein und kann sich Gott nahen. Der Heide hat diese Vorschriften nicht. Der isst Schweinefleisch und der trinkt Alkohol und macht noch ganz viel anderes und ist deshalb unrein. Und so verschiebt sich das dann irgendwann auf die Heiden und das führt dann auch relativ schnell zu einer Ablehnung des Umgangs mit Heiden. Also das heißt sogar der Kontakt, das lesen wir auch im Alten Testament, sogar der Kontakt mit Heiden verunreinigt dann. So, jetzt sind wir aber im Neuen Testament. Das war jetzt ja alles Altes Testament. Jetzt heißt es ja in Römer 10, Vers 4, das habt ihr ja vor einigen Wochen gehört, dass mit Christus das Ende des Gesetzes gekommen ist. Und damit auch die Unterscheidung zwischen rein und unrein. Christus, das hat die Ulla ja gerade eben auch im Kolosserbrief vorgelesen, ist für unsere Sünden gestorben und schafft Vergebung für den Glaubenden. Und dann heißt es in 1. Korinther 6, Vers 11, ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Und wir haben gerade eben gelesen, dass wir ins Heilige, in den Tempel, dass die Juden ins Heilige, in den Tempel nicht hineinkommen können und ihn nicht verunreinigen sollen. Und sinnbildlich jetzt durch Christus zerreißt der Vorhang des Tempels entzwei. Also diese Kategorie von Reinheit und Unreinheit ist ein für alle Mal im Neuen Testament gegessen. Wir sind reingewaschen, wir sind geheiligt. Deswegen kann Paulus auch in den Briefen die Gemeinde immer als Heilige ansprechen. Wir sind Heilige. Das ist kein Vorrecht von einigen Größen der Kirchengeschichte, sondern ihr alle seid Heilige. Dass das für die Juden, Christen, auch für Petrus eine ganz neue Erfahrung war und der erstmal lernen musste, was das dann auch im Umgang mit Heiden bedeutet, das liest man am besten in der Apostelgeschichte 10 nach, in der Geschichte vom Hauptmann Cornelius, mit diesem Tuch und dem Gewürm da drin, was vom Himmel hinabkommt und Petrus dann aufgefordert wird von Gott, das zu schlachten und zu essen. Also da wird diese komplette Kategorie von Reinheit, Unreinheit dann auch nochmal ganz prominent für den Apostelfürsten Petrus, der ein bisschen länger braucht, über den Haufen geworfen. Denn er hätte das eigentlich schon vorher wissen müssen, denn Jesus hat während der Zeit mit den Jüngern denen im Prinzip diese Lektion erteilt und ihnen das gesagt. In Markus 7 lesen wir, begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und wird auf den natürlichen Weg, der alle Speisen reinigt, ausgeschieden. Sehr schöne Umschreibung für das Klo. Also zusammenfassend macht Paulus das in Vers 14 deutlich. Nochmal. Ich weiß und bin gewiss in dem Herrn Jesus, dass nichts unrein ist an sich selbst, nur für den, der es für unrein hält, ist es unrein. Und mit diesem Verweis hier auf Jesus ist auf jeden Fall klar, dass Paulus auch die Verkündigung von Jesus kannte. Also es sind nicht zwei voneinander unabhängig lehrende und predigende Persönlichkeiten, sondern die beziehen sich aufeinander, beziehungsweise Jesus nicht auf Paulus, sondern nur Paulus auf Jesus. Ja. Also, worum geht's? Es geht nicht um Reinheit und Unreinheit für uns Christen, sondern es geht für uns Christen primär um den Umgang, das Miteinander, das Herz hinter dem Verhalten und die Motive. Jetzt gehen wir mal zu Vers 13, an den Anfang des Predigttextes. Du hast überschrieben mit dem über das Richten. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereitet. Direkt am Anfang des Textes richtet sich Paulus an die beiden Parteien in Rom, an die starken, vermeintlich starken Heidenchristen und an die schwachen, vermeintlich schwachen Judenchristen. Und er schreibt, dass sie einander nicht mehr richten sollen. Heißt das jetzt, dass das ein Freibrief für alle, für alles ist und man im Prinzip mal ein Auge zudrücken kann oder alle Augen und Hühneraugen? Nein, darum geht's auf keinen Fall. Es geht hier um das gegenseitige Verurteilen und Fertigmachen aufgrund von anstößigem Verhalten, von Anstößen und Ärgernissen. Und das Ganze steht im Kontext von Fragen nach Reinheit und Unreinheit. Also geht es hier um diese Aufforderung, den anderen nicht mehr zu verurteilen, nicht mehr zu richten. Da geht es um Fragen nach Speisen, nach Getränken, nach Waschungen, nach, wie Ulla auch im Kolosserbrief vorgelesen hat, das Halten von Feiertagen, den Umgang mit toten Menschen und und so weiter. Und ganz konkret hier in Rom Ulla hat ja aus der Gemeinde der Kolosser geschrieben. Es gibt das Gleiche auch nochmal in der korinthischen Gemeinde. Also das zieht sich wie so ein roter Faden durchs Neue Testament. Hier in Rom geht es um kulinarische Gewohnheiten. Es gibt einige in der römischen Gemeinde, die trotz des offenkundigen Glaubens an Jesus Christus immer noch in den alten Gewohnheiten, in ihren kulturellen Prägungen und hier in ihrer jüdischen Identität verhaftet sind. Das heißt ganz konkret, dass die Juden kein Schweinefleisch essen können und wollen und auch auf den wunderbaren vergorenen Traubensaft, den Wein, im Gemeindekontext verzichten. Dass das nicht nur ein judenchristliches Problem ist, sondern auch ein heidenchristliches, das liest man in 1. Korinther 8, da hat sich das verschoben, da haben auf einmal die Heidenchristen Probleme damit, das Götzenopferfleisch zu essen. Die haben vorher immer das Fleisch auf dem Markt gekauft, was natürlicherweise den Götzen geweiht wurde und danach verzehrt wurde. Und jetzt haben die Heidenchristen auf einmal damit ein Problem, das zu essen. Die Judenchristen wahrscheinlich auch. Aber das betrifft beide Parteien. Aber in Rom vor allem die Judenchristen. Und das Interessante hier im Römerbrief ist, dass Paulus den Fokus nicht hauptsächlich auf die Schwachen lenkt und jetzt sagt, hör mal, jetzt passt euch mal an, stänkert hier nicht so viel rum. Ist ja klar, in Christus haben wir die Freiheit, jetzt wird hier fleißig Wein getrunken und Schweinefleisch gegessen. Da ist ja wohl kein Problem dabei. Nein, Paulus dreht den Spieß um und nimmt den Starken, den Gefestigten, den Heidenchristen in die Pflicht. Den, der damit eigentlich gar keine Probleme hat. Und da kann man eine wunderbare Lektion lernen, dass Anpassung und Rücksichtnahme eigentlich von oben nach unten geschieht. Dass sich der Freie dem Unfreien anpasst, dass der Starke sich dem Schwachen nähert. Demut, Selbstbeschränkung und Rücksichtnahme sind hier die Vorstellungen, die Paulus für die Gemeinde hat. Und das Ganze lesen wir in Vers 15a, wenn aber dein Bruder wegen deiner Speise betrübt wird, so handelst du nicht mehr nach der Liebe. Und die Liebe ist eigentlich, ich habe am Anfang von den Motiven, von der Herzenshaltung geredet, die Liebe ist eigentlich sozusagen der Motor hinter dem Verhalten, soll der Motor hinter dem Verhalten der Christen in Rom sein und insbesondere der Heidenchristen. Denn die Liebe denkt von ihrem Wesen her zuallererst an die Bedürfnisse des Anderen, an die Befindlichkeiten des Nächsten. Sie gibt sich selbst. Und das ist hier gefragt. Das theologische und geistliche Defizit, das stellt Paulus hier gar nicht zur Diskussion. Auch Paulus ist völlig klar, dass das eine fehlende Freiheit ist und irgendwo noch eine Bindung an Speisegesetze aus kultureller und religiöser Prägung. Das diskutiert Paulus hier gar nicht. Aber solange es für Paulus nicht um zentrale Fragen um Tod und Auferstehung Jesu geht, solange Mord, Totschlag und Lüge nicht verhandelt wird, sind solche Fragen der Speisegewohnheiten einfach Nebensächlichkeiten. In der Theologie, dieses Fremdwort werfe ich jetzt einfach mal ein, damit sich mein Studium auch lohnt. Das heißt, die heißen Adiaphora. Ja, das sind Dinge, die einfach neutral zu bewerten sind. Das kann man halten, wie man will. Die einen sind Veganer, die anderen sind Schweinefleischfetischisten. Das ist völlig in Ordnung. Dass Paulus auch radikal anders kann, wenn das Gesetz sozusagen als Heilsweg proklamiert wird, wenn es darum geht, dass man sich erst beschneiden soll und damit zum Judentum übertritt, bevor man christusgläubig wird und ein anderes Evangelium verkündigt, das kann man im Galaterbrief nachlesen. Also das ist jetzt wirklich eine Frage der Nebensächlichkeiten. Wenn das Evangelium verhandelt wird, dann tritt Paulus ganz anders auf. Also bevor nun ein Bruder, eine Schwester im Herrn betrübt wird und in einen geistlichen Konflikt kommen könnte, nach dem Motto, wie kann das Essen von Schweinefleisch mit dem christlichen Glauben verbunden werden? Was wird dann nur aus meiner Beziehung zu Gott? Sollte der trinkfeste Teil der Gemeinde und der Schweinefleisch essende Teil der Gemeinde aus Liebe und des Schutzes der schwachen Willen, um des Schutzes der schwachen Willen einfach darauf verzichten. Und das sagt uns Paulus in Vers 21. Es ist besser, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und tust nichts, woran sich dein Bruder stößt. Also die Begründung im ersten Teil ist die Liebe, die Rücksicht. Aber Paulus begründet das in unserem Predigttext auch noch anders. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Das Reich Gottes, das steht hier stellvertretend für das Evangelium, für Gottes Heilsplan und Heilshandeln in dieser Welt, für Gottes Menschwerdung in Jesus, Jesu Tod, seine Auferstehung. Das steht für die Gemeinde, in der Menschen Kraft des Heiligen Geistes zum Glauben kommen, in der gepredigt, gelehrt und getauft wird, in der Menschen verändert werden, frei werden. Das alles ist Reich Gottes hier auf Erden. Und nicht Essen und Trinken. Reich Gottes ist nicht der Musikgeschmack, nicht sitzen, stehen, Hände heben, sich hinknien. Das ist nicht Abendmahlspraxis hier vorne oder in den Reihen. Es ist nicht Kino, ja oder nein. Es ist nicht Kartenspielen, ja oder nein. Das ist auch nicht Rock oder Hose. Es ist nicht Schwein, Rind oder vegan. Das ist nicht Türkeiurlaub, ja oder nein. Das ist auch nicht AfD oder Die Linke. Es ist viel mehr. Es ist Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist, wie Paulus schreibt. Dass die gemeindliche Praxis davon häufig entfernt ist, weil es hier häufig auch, und das ist, ja, liegt in der Natur der Sache, auch menschlich zugeht, ist eine andere Sache. Wir begreifen uns in der Regel viel zu wenig als Leib, als Gemeinschaft von Individuen, die unterschiedliche Herkünfte, Erfahrungen und Prägungen haben, die aber eigentlich in Christus den einen großen gemeinsamen Nenner haben und dadurch allen Grund zur Freude haben und Zugang in ihm zu Gerechtigkeit und Frieden. Es geht eigentlich häufig so her, dass sich der Einzelne dann doch mit seinen Erfahrungen, mit seinen Einstellungen verabsolutiert. Dass der eine seine Vorstellung vom Leben zum Maßstab macht. Und dass dann so Fragen nach Wandfarbe oder Deko auf der Ebene des Streits um Menschwerdung und Auferstehung Jesu stehen und sich Gemeinden dann richtig in die Wolle bekommen. Und hier scheint so eine ganz grundsätzliche Herausforderung für uns Christen und auch für die Gemeinde deutlich zu werden. Es ist nicht schwer, obwohl es eigentlich immer schwerer wird in heutiger Zeit, zu sagen, was das Zentrum des christlichen Glaubens ist. Jesus, seine Menschwerdung, Tod, Auferstehung, Rechtfertigung der Gläubigen, das Evangelium, kurz gesagt. Viel schwerer ist es zu sagen, was gehört eigentlich nicht in das Zentrum des christlichen Glaubens. Was ist sogar, oder welche Positionen sind vielleicht sogar gleichgültig, neutral zu beurteilen? Und das ist eine Herausforderung für jeden Einzelnen unter Gebet, unter Studium des Wortes Gottes und im Austausch mit anderen Christen und damit nicht nur der lebenden Christen, sondern auch mit den Generationen vor uns, mit der Tradition. Und das ist auch ein Vorteil, den die katholische Kirche hat. Die halten das nämlich sehr hoch und halten das nicht wie die protestantische Kirche ihr Fähnchen so in den Wind, sondern treten da in Dialog mit den christlichen Generationen, diese Fragen zu klären. Was ist zentral und was ist weniger zentral? Kern des heutigen Textes ist aber eigentlich die Tatsache, dass sich der Einzelne immer viel zu wichtig nimmt. Paulus mahnt, dass der wahre Dienst an Christus nicht darin besteht, die Endzeitfrage bis ins letzte Glied auszufechten. Ob die Diskussionsteilnehmer danach tot oder lebendig aus der Diskussion rausgehen, ist sekundär, sondern in Vers 18 Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Darum lasst uns dem Menschen nachstreben, lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Also wer darin Christus dient, das bezieht sich auf die Gerechtigkeit, auf den Frieden und auf die Freude. Darum soll es gehen. Es geht darum, was dem Nächsten dient, was ihn auferbaut. Die Hoffnung für alle übersetzt das Auferbauen mit im Glauben stärken. Und was hier deutlich wird, ist, dass sich die Ich-AG da komplett hinten anstellt. Und das hat auch Jesus schon gesagt, dass das Programm der Gemeinde lautet: Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Johannes 13, Vers 35. Ja, dieses Programm ist Gott wohlgefällig. Es ist wohlgefällig, es gefällt Gott, weil es ihm und seinem selbstgebenden Wesen entspricht. Jesus, der gekommen ist, um zu dienen und sein Leben zu lassen für seine Freunde und nicht nur für die Freunde, sondern für die Sünde dieser Welt. Das ist das Programm der Gemeinde. Aber es geht ja, das stellen wir mal zurück. Nee. Da fehlt eine Folie. Egal. Und bei den Menschen geachtet. Jetzt geht es um dieses Stichwort bei den Menschen geachtet. Also Paulus sagt an dieser Stelle, dass es nicht nur darum geht, dass es da, dass die Gemeinde voller Liebe untereinander geprägt sein soll, sondern auch das Ergebnis dieser Liebe untereinander die Achtung bei den Menschen steigen lässt. So eine Liebe in der Gemeinde, so eine Rücksichtnahme, die ist Zeugendienst für Jesus. Hier wird der Gegensatz von der Gemeinde zur Welt ganz deutlich. Eine Gemeinde, die sich hier an Paulus orientiert, kann in allen Zeiten nur zu einer wirklichen Kontrastgesellschaft werden. Hier in der Gemeinde wird Christus geehrt und in das Zentrum gerückt. Dort in der Welt dreht sich der Mensch um sich selbst und vergöttert sich. Hier in der Gemeinde soll sich der Starke um den Schwachen kümmern und der Starke sich seiner Schutzfunktion und Verantwortung bewusst werden. Dort in der Welt gibt es ein Hauen um Stechen um die Plätze an der Sonne. Dass das Gemeindemodell, wie es sich Paulus vorstellt, gerade für die abgehängten, Schwachen und Kranken attraktiv ist, versteht sich von selbst. Und das sagt er auch Jesus schon in Lukas 5, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Jetzt hoffe ich, dass wir... ja, jetzt müssen wir mal zurück. Stichwort untereinander. Da besteht jetzt ja auch eine Gefahr. Eine Gefahr, dass sich so eine Diktatur der Schwachen einrichtet. Dass jetzt auf einmal die Schwachen alles zum Anstoß und zum Ärgernis erklären und damit den Kurs der Gemeinde und das, was los ist, bestimmen. Und dass sich der Starke jetzt immer genötigt fühlt, aufgrund der Liebe und der Rücksicht, immer zu sagen, ja und Amen, wir machen das so, wie du willst. Hauptsache, es ist dir kein Ärger. Und diese Frage von Rücksichtnahme, von einander dienen, ist wie so eine Einbahnstraße. Und da ist dieses Wort untereinander so wichtig, denn das impliziert schon untereinander, dass es ein Geben und Nehmen ist. Und das ist eigentlich wie in jeder Beziehung, so auch in der Gemeinde, dass nicht immer nur die einen nachgeben und die einen Rücksicht nehmen, sondern dass man einander gibt und nimmt. dass man einander die Schwächen und Stärken wahrnimmt und dass man, dass die Starken nicht immer stark sind und die Schwachen nicht immer schwach sind. Das versteht sich von ganz von alleine. Es gibt aber noch ein zweites Risiko und eine weitere Nebenwirkung, die Paulus hier in Vers 20 beschreibt. Zerstöre nicht um der Speise willen Gottes Werk. Es ist zwar alles rein, aber es ist nicht gut für den, der es mit schlechtem Gewissen isst. Also Paulus bringt das hier auf den Punkt. Es besteht natürlich die Diktatur der Schwachen, aber die Starken sind ja in dieser Frage nicht ohne Grund stark und neigen immer dazu, sich durchzusetzen. Und das vor allem auch dieses Argument der Freiheit. Und sie sind ja eigentlich im Recht. Und diese Gefahr der unter allen Umständen ausgelebten Freiheit, die betont Paulus hier in Vers 20. Das Werk Gottes, von dem hier die Rede ist, das ist nichts anderes als das Wunderwerk der Gemeinde. Und die Einheit, die Eintracht und die Liebe wird durch dieses im Grunde egoistische und auf sich selbst fixierte Verhalten der Starken, die ihre Freiheit unter allen Umständen ausleben wollen, gefährdet und auf kurze Sicht zerstört. Ich selbst habe das mal, also dass diese ganze Fragestellung, diese ganze Diskussion ziemlich herausfordernd ist, habe ich selbst mal erlebt. Wir haben in der Familie Verwandte, die eine ganze Zeit lang nicht Weihnachten und Ostern mit der Familie feiern wollten. Warum wollten die Weihnachten und Ostern nicht feiern? Ja, haben sie gesagt, das Weihnachtsfest, das wurde damals von Kaiser Konstantin auf den 25. Dezember gelegt, weil er gerne alle religiösen Bewegungen des Reiches miteinander versöhnen wollte und es gleichzeitig die Wintersonnenwende ist und der Geburtstag des Sonnengottes Sol Invictus und der Mithraskult, die konnten da alle mitmischen, die haben sich da alle mit vertragen. Und deswegen können wir Weihnachten nicht feiern, weil das im Prinzip Götzendienst ist. Beim Osterfest ging das genauso, die Eiersuche als Fruchtbarkeitssymbol und der Hase auch und das geht nicht, ja, das können wir nicht machen. Das ist so eine Position der Schwachen, aber was macht man da als Familie? Jetzt als Starke zu sagen, wir feiern deswegen kein Weihnachtsfest mehr, wir versammeln uns jetzt als Familie nicht am 25., sondern am 28., wo dann wieder einige arbeiten müssen. Das sind schon Herausforderungen. Das ist nicht so einfach. Das hat unsere Familie auch ein Stück weit getrennt. Und das lag auch daran, weil die Starken nicht weichen wollten und die Schwachen in dem Fall ihre Diktatur aufgerichtet haben und uns, die wir Weihnachten gefeiert haben, so ein Stück weit den Glauben abgesprochen haben. Also es war ziemlich vergiftet und ziemlich verfahren, aber es gibt da auch durchaus, nicht nur in Bezug auf Alkohol und Rauchen im Siegerland und in Bayern, sondern auch hier durchaus Beispiele. Und wenn wir jetzt hier das Mikro öffnen würden, könnte bestimmt jeder von euch solche Geschichten erzählen. Ja, ein viertes, über den Glauben. Der nächste Punkt, den Paulus hier anspricht, ist der Glaube. Vers 22. Den Glauben, den du hast, behalte bei dir selbst vor Gott. Selig ist, der sich selbst nicht zu verurteilen braucht, wenn er sich prüft. Und hier redet Paulus in Vers 22 wieder den Starken an, der kein beschwertes Gewissen hat. Ihm sagt Paulus ganz deutlich, dass sein Glaube überhaupt gar keinen Grund zum Anlass gibt, sich zu erheben. Denn sein Glaube ist einzig und allein eine Sache zwischen ihm und Gott. Man müsste hier ergänzen, eine Sache eins und allein von Gott. Es gibt keinen Grund für den Starken, sich über den Schwachen zu erheben. Dass er diese Freiheit hat, dass er ein ungeteiltes Gewissen hat, ist einzig und allein ein Geschenk aus Gnade. Und das gilt für uns heute genauso. Und deswegen kann sich derjenige glücklich schätzen, der, wenn er sein Gewissen durchforscht, wenig findet, was ihn verurteilt, was ihn beunruhigt. Ich habe mich dann im Verlauf der Predigtvorbereitung gefragt, wo liegt denn eigentlich dieses Gewissen? Und dann ist mir deutlich geworden, warum die Bibel, vor allem das Alte Testament, so viel Wert auf die Kardiohygiene legt. warum das Herz so wichtig ist. Denn nach alttestamentlichem Denken ist das Herz der Mittelpunkt des Menschen. Und da befindet sich auch das Gewissen. Und nicht ohne Grund hat Paulus am Anfang gesagt, dass die drei Säulen des Reiches Gottes unter anderem eine Emotion sind. Freude. Sprüche 15. Ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Angesicht, aber wenn das Herz bekümmert ist, entfällt auch der Mut. Ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl, aber ein betrübtes Gemüt lässt das Gebein verdorren. Also erstens, an dem Herz hängt Lebensfähigkeit. Wer schon mal in seinem Leben Herzschmerz hatte, auch im übertragenen Sinne, der Gewissensbisse hatte, der hat ganz schnell gemerkt, wie ihm die Gebeine verkümmert sind, dass ihm der Lebensmut einfach in den Händen, aus den Händen läuft. Dass man nicht wirklich in der Lage ist zu leben, dass man am liebsten den Kopf unter die Decke steckt und fertig. Aber am Herz hängt auch noch ein zweites, nämlich die Glaubensfähigkeit. 5. Mose 6. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Weil das heute auch noch für uns gilt und so wichtig ist, hat Jesus genau diese Aussage unter anderem zum höchsten Gebot erklärt in Matthäus 22. Und hier wird ganz deutlich, dass Glaube, Gottesbeziehung, nur über das Herz des Menschen möglich ist. Dass Glaube keine Kopfsache ist. Aber auch noch für ein drittes ist das Herz wichtig, nämlich für die Handlungsfähigkeit. Lebensfähigkeit, Glaubensfähigkeit und jetzt Handlungsfähigkeit. Nehmt zu Herzen alle Worte, die ich euch heute bezeuge, dass ihr euren Kindern befehlt, alle Worte dieses Gesetzes zu halten und zu tun. Die Verbindung von Herz, Wort und Tat ist absolut von Gott gewollt. Der Mensch wird als eine Einheit gesehen mit seinen Gefühlen, seinem Denken und seinem Handeln. Wenn man sich diese Textstellen jetzt vor Augen führt, dann wird sehr, sehr deutlich, warum die Aussagen von Paulus in Römer 14 so wichtig sind für einen Judenchristen, das sind ja alttestamentliche Stellen, aber auch für uns. Es ist ganz, ganz wichtig, nicht im Widerspruch zu den Maßstäben und Richtlinien Gottes im Herzen zu leben, gegen das Gewissen zu handeln. Denn nicht ohne Grund ist die Gewissens- und Glaubensfreiheit ein sogar in der Verfassung verbrieftes Gut. Paulus macht deutlich, der Zweifel, die Gewissensbisse und die folgende Selbstverurteilung sind das Gegenteil von der Gerechtigkeit in Christus, seinem Frieden und seiner Freude in unseren Herzen. Und das Ergebnis ist, dass wir von Jesus, von Gott getrennt sind. Und diese Trennung und die Konsequenz davon macht Paulus auch in Römer 14 deutlich. 15b, bring nicht durch deine Speisen den ins Verderben, für den Christus gestorben ist. Und in Vers 23, wer aber dabei zweifelt und dennoch ist, der ist gerichtet. Denn es kommt nicht aus dem Glauben. Was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Hier ist wichtig, dass es hier nicht um eine moralische, ethische, um einen moralisch-ethischen Begriff von Sünde geht. Hier geht es um einen Zustand, um sozusagen einen Seinszustand des Menschen, um eine anthropologische Größe. Ja? Wenn der Mensch von Gott getrennt ist, und das ist er, wenn sein Herz bekümmert ist, weil er dann nicht mehr Gott aus ganzem Herzen lieben kann und weder aus ganzem Herzen dankbar essen und trinken kann, noch Gott aus ganzem Herzen lieben kann, der ist von Gott getrennt. Und Paulus schreibt dies nicht, weil er wieder irgendein Gesetz aufrichten will und das verurteilt, sondern er schreibt das aus einer seelsorgerlichen, liebevollen Perspektive. Dass das Konsequenzen hat, wenn das Herz bekümmert ist, wenn das Gewissen beschwert ist. Und das hat Paulus auch in Kolosser 3 ganz deutlich gemacht. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für den Menschen. Und das geht nicht, wenn das Herz bekümmert ist. Man ist dann nicht glaubens-, nicht lebens- und nicht handlungsfähig. Weil aber der Mensch auf die Beziehung zu Gott angewiesen ist, wie die Fische auf das Wasser, entwickelt sich im herzverletzten Menschen, der getrennt ist von Jesus, natürlich nichts Lebensdienliches. So wie der Fisch, der aus dem Wasser an den Strand gespült wird, über kurz oder lang stirbt, entwickelt sich auch in dem erstmal nur im Sein getrennten Menschen von Gott ganz schnell Dinge, die dann tatsächlich auch Sünde im moralischen Sinne sind, in der Tat. Also aus dem Sein folgt die Tat. Und das macht Jesus in Markus 7 in dem Text deutlich, von dem ich gerade eben 18,19 vorgelesen habe. Er aber sprach, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Und es ist ganz leicht vorstellbar, wenn wir uns jetzt mal vor Augen führen, hier der Judenchrist, der kein Schweinefleisch und kein Alkohol, kein Wein trinkt, und hier der Heidenchrist, der das alles macht, dass sich im Herzen des gekränkten und verletzten Judenchristen ganz schnell diese rot markierten Dinge entwickeln können. Bosheit, er ist böse über diesen Gotteslästerer. Er ist vielleicht neidisch, weil er selbst diese Freiheit nicht hat. Er lästert diesen Heidenchristen mit seinen judenchristlichen Geschwistern. Oder er denkt sich, wenn der das kann, dann kann ich das auch. Und wird zügellos und unvernünftig und besäuft sich oder kriegt Gicht und so weiter. Also aus dem Sein des Menschen folgt die Tat, die Handlung. Und deswegen ist das Ganze so bedenklich, so herausfordernd, so wichtig. Der Schwache, von dem Paulus hier redet, ist aber nicht nur eine Negativfolie, sondern sie ist auch Vorbild und Prototyp für uns. Denn wir sind alle an anderen Stellen schwach und von Gott getrennt. Wir sind alle irgendwo auf Rücksicht von anderen Menschen angewiesen, auf Vergebung durch sie und von Gott. Und die gute Nachricht an dieser Stelle ist, dass diese Trennung, dass dieses beschwerte Herz, dieses Sündersein und dieses Sündigen, dass das nicht sein muss, sondern dass Christus diese Trennung ein für alle Mal aufgehoben hat und uns täglich neu seine Liebe und Vergebung schenken will. Und zu diesem ganzen Stichwort Herz, wenn man mal das Neue Testament oder die Bibel insgesamt auf das Stichwort Herz liest, da kommt einem so einiges, hat auch der Apostel Johannes eine wunderbare Zusammenfassung geschrieben. 1. Johannes 3, Vers 19. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind, und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen, dass, wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Ich möchte beten. Herr Jesus, danke, dass du uns kennst, Herr, dass du unsere Herzen kennst und dass du größer bist als unser Herz. Vater, Herr, und du siehst unsere Herzen und du siehst unsere Schwachheit, du siehst unsere Verletzungen, du siehst unsere Gewissensbisse, Herr, in ganz unterschiedlichen Konstellationen. Herr, und wir bitten dich einfach, dass du uns Vergebung schenkst und Heilung und Freiheit, Herr. Und wir bitten dich auch für unsere Gemeinden, für diese Gemeinde hier, dass du allen Beteiligten Liebe schenkst, Herr, und Weisheit im Umgang mit den Starken und Schwachen, Herr, dass die Gemeinde wirklich zu einem Ort wird, wo deine Liebe gegenwärtig ist, Herr, wo Menschen untereinander auferbaut werden, Herr, und wo an dieser Liebe du erkannt wirst und Menschen dich erkennen, Herr. Hab Dank dafür. Amen. Amen.